Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Richtig in Schwung kam die Globalisierung erst in der Neuzeit. Deshalb beginnt Andreas Beckmann seinen Rückblick mit dem frühen 20. Jahrhundert.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange.
Als die amerikanische Wochenschau am 25. Oktober 1929 über den Massenansturm verängstigter Sparer auf die New Yorker Börse berichtete, war noch nicht erkennbar, dass dieser schwarze Freitag der Beginn einer Weltwirtschaftskrise sein würde und gleichzeitig das Ende der ersten Globalisierung einläutete. Die hatte bis dahin der Welt ein nie gekanntes ökonomisches Wachstum beschert, sagt Nikolaus Wolf, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Den Beginn dieser ersten Globalisierung datiert er auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Der Hintergrund ist, dass in dieser Zeit es vor allem zu technologischen Veränderungen kam, Stichwort Eisenbahn, Stichwort Dampfschifffahrt, die mindestens genauso wichtig war wie die Eisenbahn. Und diese technologischen Veränderungen haben dazu geführt, dass es sich lohnte, auch billige Güter, die keinen hohen Wert pro Gewichtseinheit haben, wie beispielsweise Getreide oder Baumwolle, um die ganze Welt zu schicken.
Diese neuen Transporttechnologien erlaubten eine weltweite ökonomische Arbeitsteilung.
Eine Spezialisierung Europas auf industrielle Produkte und eine Spezialisierung von peripheren Gebieten, beispielsweise im russischen Zarenreich, auch Südosteuropa, aber auch in Asien, auf landwirtschaftliche Produkte.
Was Europas Industrie vor allem brauchte, waren billige Arbeitskräfte. Die fand sie in den armen Vierteln zu Hause. Sie suchte sie aber auch in entlegenen Teilen der Welt.
Afrika hat über die ganze Geschichte der Sklaverei zwangsweise Menschen exportiert. Und das war ein wichtiger Mechanismus, um auch die Industrialisierung voranzutreiben, weil diese Sklaven wiederum sehr billige Arbeitskräfte waren, um wichtige Vorprodukte zu produzieren und dann die Preise für diese Vorprodukte billig gehalten haben. Das Stichwort hier ist die Baumwolle, die natürlich für den Beginn der Industrialisierung in Europa eine große Rolle gespielt haben.
Diese erste globale Weltwirtschaftsordnung ließ Großbritannien und später vor allem Frankreich und Deutschland zu industriellen Großmächten aufsteigen, die immer heftiger um die Vorherrschaft in Europa rangen. Als ihre Konflikte im Ersten Weltkrieg eskalierten, zeigte sich, dass es für eine Globalisierung mehr braucht als technologische Voraussetzungen, erklärt Ulrich Menzel, emeritierter Professor für internationale Politik an der Uni Braunschweig.
Dann bedarf es zweitens der Sicherheit auf den Routen der Globalisierung, aber auch der Rechtssicherheit des Eigentums im Ausland. Es muss ein internationales Kredit- und Versicherungswesen geben. Und dann muss es schließlich mächtige Akteure geben, die bereit und in der Lage sind, das alles auch um- und durchzusetzen.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Großbritannien diese Rolle nicht mehr ausüben. Und auch die neue Weltmacht USA war politisch und militärisch darauf noch nicht vorbereitet. Ihre Banken pumpten aber große Mengen Kapital in die Weltwirtschaft, sodass die erste Globalisierung in den 20er Jahren noch einmal eine Blüte erlebte, bis sie am Schwarzen Freitag zusammenbrach. Daraufhin schotteten alle Länder ihre Märkte nach außen ab. Es folgte der Zweite Weltkrieg, aus dem die USA als eindeutige Weltmacht Nummer 1 hervorgingen.
Sie haben durch Marshallplanhilfe zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der ehemaligen Kriegsgegner beigetragen, sodass Globalisierung wieder an Fahrt aufnehmen konnte.
Die Grundlage dafür war bereits 1944 im Abkommen von Bretton Woods gelegt worden, durch das alle Währungen in ein fixes Wechselverhältnis zum Dollar gesetzt wurden. Der Dollar wiederum wurde fest an Gold gebunden. Damit war wieder eine Basis für einen stabilen Welthandel gelegt. Und tatsächlich begann auch ganz langsam eine zweite Globalisierung. Sieht man von den Ölimporten aus dem Mittleren Osten ab, wurden Asien, Afrika und Lateinamerika darin zunächst kaum eingebunden. Europa öffnete sich zögerlich.
Rom, im Kapitol schlug eine europäische Stunde. Unter die Verhandlungen über die Bildung eines gemeinsamen Marktes und die europäische Atomgemeinschaft wurde der Schlusspunkt gesetzt.
Die im März 1957 gegründete EWG ermöglichte in Westeuropa einen zollfreien Handel. Das kurbelte in allen Mitgliedsländern die Exportwirtschaft an. Weil ihre Währungen durch Bretton Woods aber weiterhin gegenüber dem Dollar niedrig bewertet wurden, konnten die Europäer auch die Ausfuhren in die USA steigern. Als die amerikanische Handelsbilanz dauerhaft ins Minus drehte, kündigte Präsident Nixon im Sommer 1971 das Abkommen.
I have directed the Secretary of the Treasury to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold.
Das von Nixon angekündigte neue Weltwährungssystem kam bis heute nicht. Einige europäische Staaten experimentierten mit einem eigenen Wechselkursverbund, der aber krisenanfällig blieb. Gleichzeitig wurden weltweit die Grenzen für Güter und Dienstleistungen wie für Kapital immer weiter geöffnet, auch in Asien, Afrika und Lateinamerika. Die Länder dieser Kontinente wurden seit den späten 60er Jahren zu Lieferanten günstiger Rohstoffe und Industriewaren. Allein Osteuropa stand weiter abseits. Die sozialistischen Länder hatten sich mit dem 1949 gegründeten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, kurz COMECON, ein eigenes, gegenüber dem Westen abgeschottetes System von Globalisierung geschaffen, berichtet Nikolaus Wolf.
Beispielsweise hat die DDR sich auf Industrieprodukte spezialisiert und sehr erfolgreich dann eben auch in den ganzen COMECON-Staaten ihre Waren abgesetzt.
Die CSSR und Ungarn spielten eine ähnliche Rolle. Rumänien und Bulgarien lieferten Agrarprodukte und die Sowjetunion vor allem Rohstoffe.
Zunächst mal muss man festhalten, dass diese sozialistische Globalisierung einige Jahrzehnte wirklich erfolgreich war und es auch ein echtes Wirtschaftswachstum gab, eine Verbesserung im materiellen Lebensstandard, übrigens auch in anderen Bereichen, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, enorme Fortschritte, sodass da tatsächlich Osteuropa und die Sowjetunion und auch Teile von Asien in dieser Zeit enorm aufgeholt haben gegenüber anderen Teilen der Welt.
Doch diese Fortschritte blieben auf den Bereich der Sozialpolitik beschränkt. Den sozialistischen Ländern fehlten die Mittel, um ihre Industrie stetig zu modernisieren. Und weil ihre Produkte im Westen kaum Absatz fanden, konnten sie auch nicht genug Devisen erwirtschaften, um von dort leistungsfähige Maschinen zu importieren. 1989 waren sie wirtschaftlich ausgelaugt. Allein China schaffte einen Neustart, indem es einzelne Märkte liberalisierte, vor allem aber frühkapitalistische Ausbeutungsmethoden mit staatlicher Wirtschaftslenkung kombinierte. Osteuropa öffnete sich dem freien Markt. Das führte einerseits zu Massenarbeitslosigkeit. Andererseits entstanden jetzt auch hier konkurrenzfähige, marktorientierte Unternehmen, die sich in ein weltweites Netz von Produktions- und Lieferketten integrierten. Nikolaus Wolf sieht so die zweite Globalisierungswelle vollendet.
Dominiert ist diese zweite Globalisierung von einer sozusagen Spezialisierung innerhalb der Industrie und sogar innerhalb von Unternehmen. Wir sehen ein neues Phänomen und das ist die Entstehung von Multinationals, von multinationalen Unternehmen, die quasi die Globalisierung in dem Rahmen ihres eigenen Unternehmens machen und versuchen, einzelne Produktionsschritte in das Land zu verlagern, in dem diese Produktionsschritte jeweils am kostengünstigsten umgesetzt werden können.
Sie eröffnen und schließen Produktionsstandorte überall auf der Welt. Gleichzeitig schicken Banken und Finanzdienstleister ihr Kapital in Windeseile rund um die Erde. Damit waren sie erfolgreich, bis im September 2008 in New York die Lehman Brothers Bank zusammenbrach und als Folge das globale Finanzsystem, wie schon 1929, vor dem Kollaps stand.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Politiker wie Angela Merkel verhinderten, dass es zu einem neuen schwarzen Freitag kam, der das Ende auch der zweiten Globalisierung bedeutet hätte. Doch die Finanzkrise ist bis heute nicht ausgestanden. Nicht nur deshalb, betont Ulrich Menzel, wächst die Kritik an der Globalisierung. Schließlich heizt ein grenzenloses Wachstum die Erde immer weiter auf. Gleichzeitig treiben politische und ökonomische Perspektivlosigkeit immer mehr Menschen in die Flucht. Seit sich 2015 Millionen von ihnen nach Europa aufmachten, wachsen auch hierzulande die Zweifel an offenen Grenzen.
Dass es nicht nur um internationale Arbeitsteilung, nicht nur um Finanztransfers geht, sondern dass eben hier auch Menschen sich in Bewegung setzen, dass auch das ein Teil von Globalisierung ist, ist ein neuer Aspekt gewesen. Das alles zusammen hat jetzt eben dazu geführt, dass die Globalisierungskritik auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.